Und die Folge davon war, dass auf einmal die Mannschaft meinen Kopf forderte. So, und meistens reicht schon dieses Versprechen und dieser Rückhalt. Das ist so das, was mir der CEO damals gegeben hat. Ich stehe hinter ihnen. So, was brauchen die Menschen, um sich wirklich wohlzufühlen und zu sagen, ich bin hier in einem geschützten Bereich, ohne das auszunutzen?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Modern Leader. Stell dir mal vor, du bist Geschäftsführer einer Firma und total überzeugt, dass alles rund läuft. Und dann kommt eine Mitarbeiterbefragung, die dich vor viele Fragen stellt. Kann ich meinem direkten Umfeld noch vertrauen? Muss ich gehen? Jochen Prinz ist der Geschäftsführer der Cynthia Real Estate und war in einer solchen Situation. In dieser Folge sprechen wir über Empowerment, Kulturwandel und warum er seine Führung heute ganz anders definiert als vor 10 Jahren. Mein Name ist Markus Brückelmeier. Ich bin der Geschäftsführer der Modern Mind GmbH, Wirtschaftspsychologe und spreche in diesem Podcast mit vielen spannenden Persönlichkeiten über interessante Phasen aus ihrem Führungsleben. Immer wieder werde ich ihre Handlungen aus psychologischer Perspektive einordnen und darlegen, warum sie aus meiner Sicht die Wirkung hatten, die sie hatten. Und damit gehen wir rein ins Gespräch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Modern Leader. Ich bin total froh, dass ich heute mit Jochen Prinz von Cynthia Real Estate da bin. Herzlich willkommen, Jochen.
Hallo Markus, ich freue mich wirklich sehr, dass du mich wieder eingeladen hast und ich fiebere auf diesen Tag der Podcast-Aufnahme wirklich schon Tage im Voraus zu.
Genau, weil es ist ja eine coole Sache für diejenigen, die es nicht wissen. Mit Jochen habe ich schon die ein oder andere Podcast-Aufnahme gemacht, dein Podcast Espresso Pionorissimo. Und heute sprechen wir aber viel über Führung, über Kultur, über Organisationen. Aber bevor ich da jetzt zu stark drauf eingehe, ist es vielleicht total spannend. Jochen, wer bist du?
Das kann ich natürlich in aller Länge erzählen, aber ich versuche es ein bisschen kurz zu machen. Ich bin Geschäftsführer von der Cynthia Real Estate. Die Cynthia Real Estate hat sich zur Aufgabe gemacht, Immobilien eine zweite Chance zu geben. Das heißt, wir kaufen Bestandsimmobilien, Gewerbeimmobilien an, revitalisieren die beziehungsweise suchen neue Mieter mit langfristigen Mietverhältnissen, haben jetzt seit einigen Jahren auch das Thema ESG damit auf dem Schirm und versuchen, die Immobilien energetisch zu verbessern und dann im Prinzip graue Immobilien in grüne zu wandeln und sind da auf einem guten Weg. Ja, und das mache ich jetzt seit 10 Jahren bei der Cynthia Real Estate, bin aber auch noch Geschäftsführer bei anderen Unternehmen innerhalb der EOS-Gruppe, der EOS Immobilien Workout, die ich als erste gegründet habe vor 17 Jahren. Das macht mir einfach ganz viel Freude, weil ich halt angestellter Geschäftsführer mehrerer Unternehmen bin, die ich selbst gegründet habe, und Startup-Unternehmen sind einfach immer eine spannende Herausforderung.
Als du jetzt gedacht hast, was will ich eigentlich werden, hast du gedacht, du kommst an diesen Punkt und was wolltest du nicht ursprünglich machen?
Ja, als ich Kind war, das ist schön, dass du mir die Frage stellst. Als ich Kind war, hat meine Mutter mich mal gefragt, Junge, was willst du denn werden und so. Und dann habe ich damals gesagt, ja, es gibt 3 Möglichkeiten, also entweder Koch oder Pilot oder Chef. So, und dann hat meine Mutter natürlich wissen wollen, ja, wie kommst du jetzt auf die Auswahl? Und dann habe ich gesagt, naja, Koch, da kann ich schöne Dinge machen. Und dann hat sie gesagt, naja, also, aber als Koch, da musst du immer am Wochenende arbeiten. Immer wenn deine Freunde alle frei haben, dann stehst du in der Küche und musst kochen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist blöd. So, und Pilot, hat sie gesagt, Pilot, da bist du auch immer unterwegs und hast auch nichts von deinem Privatleben. Und wenn du irgendwie mal eine Familie gründen willst und so und du bist dann immer in fernen Ländern, dann ist ja auch nicht so doll. Da habe ich gesagt, ja, aber du kannst ja die ganze Welt von oben sehen und ist ja so schön. So, und letzten Endes hat mich aber meine Mutter überzeugt, weil man muss ja Mutter ja auch immer glauben. Und ich habe gesagt, ja, dann werde ich halt Chef. Weil als Chef, da muss ich mir von niemandem was sagen lassen.
So. Und da bist du, ne?
Ja, inzwischen hat sich meine Meinung und mein Meinungsbild geändert, denn du brauchst ja immer jemanden, also du hast ja auch Kunden, ne? Du bist ja auch als Chef eines Unternehmens, hast du ja nicht freie Bahn und kannst wirklich nur machen, was du willst, sondern du hast ja auch Kundenbedürfnisse zu befriedigen und hast vielleicht auch Geldgeber, Stakeholder, die auch irgendwas an Meinung, an berechtigten Wünschen haben, so, und du hast natürlich ganz viele Mitarbeitende, die auch wieder ihre persönlichen Themen mitbringen. Aber am Anfang der Zeit, als ich Chef wurde, habe ich gesagt, so, jetzt bin ich's, jetzt kann ich loslegen.
Genau, und dann hat sich ja natürlich was gewandelt, und das ist nämlich das Schöne, weil da kommen wir nämlich gleich zum Thema. So, jedes Thema unserer Folge hat ja so einen bestimmten Überbegriff, und in unserem Fall ist das Kulturwandel, vor allem so in der Führungskultur. Und jetzt ist so für mich die Frage, so diese Denkweise von diesem, ich bin der Chef, ich muss mir nichts sagen lassen, ich sag den Leuten, was sie zu tun haben. Und jetzt hast du ja, wir kennen uns schon eine Zeit, eine andere Einstellung zu den Themen. Gab es da einen bestimmten Punkt, an dem sich das komplett verändert hat?
Naja, ich habe ja erzählt, ich habe vor 17 Jahren, also ziemlich genau vor 17 Jahren, nämlich am 1. April 2006 angefangen bei EOS und habe mein erstes Unternehmen dort gegründet, die EOS Immobilien Workout, die notleidende Inkassoforderungen entsprechend, also die Immobilien gesichert sind, einzieht, also bewertet, ankauft und dann auch einzieht. Die habe ich gegründet und dann habe ich auch so die ersten Mitarbeiter an den Start genommen und dann habe ich gedacht, naja, als Chef, da habe ich ja auf jeden Fall auch ein paar Sonderrechte, die ich so haben kann. So, und ich hatte damals einen Hund, den habe ich immer mit zur Arbeit gebracht, und meine Leute, weil mein Hund mochte keine anderen Hunde, durften dann die anderen keinen Hund mitbringen zur Arbeit. Und ich habe mir halt schon immer so ein bisschen auch damals Sachen rausgenommen, so, und habe aber auch immer versucht, die Leute gut zu behandeln. Also das hat sich jetzt nicht im Wesentlichen geändert. Ich glaube, Wertschätzung und Respekt ist heute, wie das auch damals war, immer ein sehr hohes Gut bei mir gewesen. Aber trotzdem war meine Einstellung zu den Dingen irgendwie eine andere. Und dann hat es halt nach 7 Jahren, also 7 Jahren lief das einigermaßen gut. So, und wir haben uns gut entwickelt und hatten eine gute Unternehmensentwicklung. Und ich hatte damals 15 Leute dann nach 7 Jahren. Und dann war es irgendwie von einem Tag auf den anderen ganz anders, weil auf einmal stand die Betriebsversammlung an und ich habe ganz viele Fragen bekommen. So, ich hatte nie Fragen bekommen aus meinem Team heraus, und auf einmal hatte ich ganz viele Fragen von den Leuten bekommen, aber eben nicht durch die Leute direkt. Und ich hatte immer gedacht, wir haben so eine offene Kultur und jeder kann alles sagen und jeder kann zu mir kommen, wenn er irgendwas hat. Und auf einmal kriege ich über den Betriebsrat ungefähr 3 DIN A4 Seiten von Fragen, die natürlich bei dem Hund angefangen haben. Warum darf der seinen Hund mitbringen und ich nicht? Und warum kommt der immer erst um 10 zur Arbeit? Und warum sagt er uns nie, wenn der irgendwie auf Geschäftsreisen ist? So, und solche Sachen. So, und das hat mich total erschüttert. So, ich habe dann damals 2 Führungskräfte gehabt und habe mit denen zusammengesessen und habe dann gefragt, wisst ihr, wo das herkommt oder so, und eine Abteilungsleiterin war von mir war total empört, und der andere, der hat gelacht und hat gesagt, ich habe es ja immer gesagt, dass das nicht geht. So, und ich habe dann tatsächlich diesen Abteilungsleiter, das Vertrauensverhältnis war irgendwie zerrüttet, ne? Also irgendwie dadurch, also ich hätte ja erwartet, dass zumindest meine Führungskräfte mal zu mir kommen, weil ich bin heute der Überzeugung, dass er mir das nicht vorher gesagt hat, ne? Sondern dass das halt so gekommen ist, so, und hinterher wurden halt hier Fragen gestellt, die nicht an mich rangetragen wurden und die mich schon, auch wenn sie ja richtig waren und dass es richtig gestellt waren, die mich aber in einer Wucht so getroffen hatten damals, dass ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. So, und ich habe mich dann von dem Abteilungsleiter getrennt, und die Folge davon war, dass auf einmal die Mannschaft meinen Kopf forderte. So, sowohl den damaligen CEO anschrieb, als auch den Betriebsrat um Hilfe bat und gesagt hat, so, ich möchte gerne, dass Jochen Prinz das Unternehmen verlässt, weil der Abteilungsleiter, der gegangen ist, ohne den wird das Unternehmen untergehen. So, und tatsächlich hatten wir einen guten Erfolg, aber wir waren noch nicht, also ich weiß jetzt nicht die Ergebniszahlen, aber heute sind wir viel, 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 viel erfolgreicher als damals. So, haben mehrere Geschäftsmodelle und eben nicht nur mehr das eine, so, und bedienen sehr viel mehr Kunden, als wir das früher getan haben. Also wir waren auf einem guten Weg, aber es war halt eben auch mein erstes Startup und heute weiß ich, dass jedes vernünftige Startup oder jede neue Abteilung, die du gründest, da brauchst du ungefähr 2 bis 3 Jahre, bis die mal so ein bisschen erfolgreich ist. Mhm. Und dann braucht es eben noch viele, viele Jahre, um das zu stabilisieren im Markt. Also so ein Anfangserfolg, den hast du relativ schnell so, aber das nachhaltig durchzutreiben, das ist halt nicht so ganz einfach.
Also es muss ja eine unglaubliche Wucht gewesen sein, so dieses Feedback zu bekommen. Ja, wie bist du damit umgegangen? Wie konntest du das eigentlich durchstehen? Weil wenn plötzlich Menschen deinen Kopf fordern, da gehört ja, glaube ich, eine ganz schöne Resilienz dazu, dass man da durchkommt.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hatte halt die Überzeugung, dass ich dem Grunde nach gut bin. So, also ich persönlich und dass ich den Menschen in meinem Umfeld auch Gutes wollte. Auch wenn ich halt vielleicht die eine oder andere Entscheidung oder Vorgabe gemacht habe, die nicht schlau war, ne? Aber ich glaube schon, dass dem Grunde ich ein gutes Herz für meine Leute hatte, weil ich wollte auch immer Mitarbeiterbeteiligungsmodelle. Ich wollte, dass jeder sozusagen, dass das alles einen familiären Charakter hat. Ich habe die auch, wie gesagt, alle immer sehr gut behandelt, so, und die Abteilungsleiterin, die sagte mir damals, die wissen das gar nicht zu schätzen, was du alles tust für die. So, ne? Und die können das einfach gar nicht sehen. Das Ganze kam natürlich auch durch verschiedene Besetzungen von Stellen. Irgendwelche Führungskräfte sind weggefallen so und mussten ersetzt werden. Und dann ist es nicht der geworden, der aus der Mannschaft getrieben wurde, sondern einen, den ich für geeignet hielt, was ich auch tatsächlich für richtig halte, ne? Also das nicht sozusagen das Team die Führungskräfte aussucht auf der Management-Ebene. Dafür gibt es ja einen Betriebsrat, da können die sich die Leute auswählen, die sie vertreten sollen, sondern das aus der Organisation herausgetrieben wird, wer sozusagen in das Management reinkommt. Und natürlich habe ich immer Leute berücksichtigt, auch aus meinem Team, aber manchmal muss ja auch gucken, dass es für die Organisation passt und nicht jeder gute Mitarbeitender ist auch eine hervorragende Führungskraft. So, also, aber die Frage war ja, wie bin ich da rausgekommen? Ich hatte einfach eine Überzeugung, so, und ich hatte einen Anruf von unserem CEO, Klaus Engberding damals, der gesagt hat, Herr Prinz, ich stehe voll hinter Ihnen, Sie sind ein total guter, ich mag, wie Sie arbeiten, Sie sind großartig und ich stelle Ihnen das beste Kompetenzteam zur Seite, was Sie haben aus meiner Personalabteilung, kriegen Sie den und den zur Seite gestellt. Und meine Geschäftsführerkollegin war damals neu im Amt, da gab es auch einen Wechsel in der Geschäftsführung, also derjenige, der mich damals eingestellt hatte, der ist in Ruhestand gegangen, so, und dann kam eine neue Geschäftsführerin, also da war viel im Umbruch, da einfach so, und ich hatte geschwärmt bei dieser neuen Geschäftsführung, hat gesagt, das ist ein ganz tolles Unternehmen mit ganz tollen Menschen, so, und dann 14 Tage später kam dieser Knall, ne? Also diese Geschichte so. Und dann habe ich was erlebt in diesem Konzern, was ich halt vorher noch nicht so stark erlebt hatte, nämlich dieses ganze Kompetenzteam um meinen CEO, der sich ab dann, also der mir die Rückendeckung gab, aber sich dann auch raushielt und gesagt hat, das ist eine Herausforderung, Sie kommen da durch und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Entwicklung, so nach dem Motto, ne? So, und dann eben das Kompetenzteam und dann wurde eben beraten, was zu tun ist. So, und da waren schon auch Anschuldigungen dabei aus dem Team, also die meinen Kopf fordert, die einfach unter der Gürtellinie waren. Und wir haben dann in diesem Kompetenzteam entschieden, dass wir eine Entschuldigung abverlangen von den Leuten und dass jeder, der sich nicht entschuldigt, auch gerne das Unternehmen verlassen kann.
Wenn du das jetzt hörst, wirst du vielleicht denken, puh, das ist schon heftig. Diese Menschen vor so eine Entscheidung zu stellen. Und mit Sicherheit muss das auch die Ultima Ratio sein. Fällt man hier die falsche Entscheidung oder straft man konstruktive Kritik ab, sorgt man schnell für eine Kultur, in der Menschen sich nicht trauen, die eigene Meinung zu sagen. Jochen spricht hier aber von unter der Gürtellinie. Und bei solchen Verhaltensweisen sprechen wir häufig vom Bad Apple Effekt. Dazu gab es ein spannendes Experiment. Hier ist die Geschichte. Phelps, ein Wissenschaftler an der Universität von South Wales, versammelte 40 Vier-Personen-Gruppen, um eine Aufgabe durchzuführen. Und heuerte einen Schauspieler namens Nick an, um in diesen Gruppen zu arbeiten und dabei 3 negative Archetypen vorzustellen. einen aggressiven, trotzig abweichenden Charakter, einen, der sich um Anstrengungen drückt und einen niedergeschlagenen Typen, der eher eine schlechte Stimmung ins Team bringt. Phelps packte dann diesen Schauspieler Nick in diese verschiedenen Gruppen. Nick war wirklich super gut darin, schlecht zu sein. In fast jeder Gruppe reduzierte sein Verhalten die Leistung der Gruppe um 30-40%. Der Rückgang war konsistent, egal ob er den aggressiven Typen spielte, den Faulenzer oder den Niedergeschlagenen. Was bedeutet das also? Immer wenn ihr so eine Situation habt wie Jochen, in der ihr extreme Kritik bekommt und auch Kritik, die unter der Gürtellinie ist, müsst ihr euch ganz genau fragen, ist das jetzt ein Bad Apple oder ist es eine gerechtfertigte Kritik? Häufig ist es gar nicht so einfach, das zu unterscheiden. Umso besser, dass Jochen sein Kompetenzteam dabei hatte, das ihn unterstützt hat. Und abhängig davon ist es so, dass man vielleicht auch hier eine harte Grenze zieht, weil, wie gesagt, so ein Bad Apple kann eigentlich den ganzen restlichen Korb anstecken und kann wirklich auch dafür sorgen, dass das Unternehmen weniger erfolgreich ist. Genauso auf der anderen Seite, wenn man zu schnell aktiv ist und zu schnell die Menschen rausnimmt, dann kann das auch diese negativen Konsequenzen haben. Aber wir werden jetzt im weiteren Verlauf dieses Podcasts sehen, was Jochen dann gemacht hat, um seine Kultur komplett umzudrehen.
So, und so haben wir uns dann tatsächlich von sieben Leute standen dann in Diskussionen, die da sich zu entschuldigen hatten, weil 8 waren sozusagen nicht Teil dieser Bewegung, die waren sozusagen, hatten sich da neutral oder rausgehalten. So, oder waren im Prinzip, wenn man von Seiten sprechen will, auf meiner Seite und haben gesagt, ich sehe das nicht. So, aber ungefähr die Hälfte des Unternehmens, 7 weitere Leute, waren eben betroffen, so, und von den 7 sind dann, glaube ich, 3 geblieben. Und haben sich entschuldigt und gesagt, sie wüssten nicht, wie das passiert wäre. Und von 4 haben wir uns getrennt.
So eine Situation, das zerstört irgendwie Vertrauen, das da ist, wenn man plötzlich einfach so viel Gegenwind bekommt. Anschuldigung unter der Gürtellinie. Auf der einen Seite warst du natürlich auch schlussfolgerichtig, dass du sagst, okay, das ist nicht akzeptabel, wenn man das macht. Wie hast du noch reagiert? Was hat sich dann für dich auch geändert in deiner Auffassung von Führung, von Kultur?
Naja, ich hab natürlich dann mehr transparent gemacht, was ich auch gefühlt und gedacht habe in der Folge und habe die Leute versucht mitzunehmen. Habe gesagt, so, wir haben jetzt einen reduzierten Personalbestand, also teilweise waren wir eben nur noch zu 10, vorher waren wir 15 so und wir hatten ja trotzdem die Arbeitslast zu bewältigen, die zu bewältigen war. Ich habe gesagt, das wird jetzt eine harte Zeit für uns alle. So, ich gehe aber da mit rein so und ich habe dann wieder angefangen, was ich mir eigentlich geschworen hatte, nie wieder zu tun, wenn ich Chef werde. So, weil ich bin sozusagen bei EOS Chef geworden. Ich war vorher sozusagen erfahrener Sachbearbeiter und bin da sozusagen in diese Chefposition dann so reingekommen. Habe gesagt, ich mache auf jeden Fall nie mehr Sachbearbeitung. So, das war eigentlich eins meiner Themen, weil ich bin ja jetzt Chef. Aber in dem Moment habe ich gesagt, ich steige in die Sachbearbeitung ein. So, ich habe gesagt, ich unterstütze, ich mache alles, was ich kann. Ich werde Zeitkontingente frei machen und ich werde mit euch Sachbearbeitung machen. So, und dann habe ich tatsächlich 2-3 Monate Sachbearbeitung mitgemacht und bin da eben in die Themen eingestiegen. Wir haben vieles gefunden, was Leute nicht richtig gemacht haben oder vielleicht sogar falsch. Und, wir haben vieles aufgedeckt und viel aufgeräumt und es ist eine tolle Teamstimmung in diesen verbleibenden 10 entstanden. Das war eine großartige Zeit. So, also das war so ein richtig, das war wieder so, wie ich es eigentlich immer wollte, so jeder steht für den anderen ein, einer für alle, alle für einen und so, also das war wieder so die Stimmung, die ich haben wollte. So, und ich habe mich halt mehr geöffnet und habe halt auch mehr mitgeteilt, was ich so fühle, was ich so denke, ob es eine harte oder eine schwere Zeit war. Ich war ehrlich zu den Leuten und habe halt nicht zurückgehalten und habe mir persönlich auch nicht mehr die Sonderrechte rausgenommen und habe dann aber auch auf Partnerschaften gesetzt. Also ich hatte auch aus alten Arbeitsbeziehungen sozusagen mir schon Partnerschaften aufgebaut, die extern des Unternehmens lagen und habe dann halt mehr Netzwerkpartner eingezogen, habe halt nicht mehr alles selbst gemacht, sondern habe dann halt irgendwelche Makler oder irgendwelche Berater mit reingezogen, temporär, um eben die Arbeitslast zu erfüllen. So, und das waren so meine Lösungen, die ich damals hatte.
Also du hast gesagt, ich gehe wieder so ein bisschen auf diese Stufe, auf Augenhöhe mit den Mitarbeitenden. Ich übernehme auch wieder tatsächlich auch klassische Aufgaben, mache das auch mit, bin nicht mehr auf diesem Podest, wie man das so schön sagt. Und du hast,
Genau.
genau, und du hast auf der anderen Seite gesagt, ich nehme vielleicht Leute aus dem Umfeld. Das hast du gesagt, das Ergebnis war eine gute Kultur oder eine gute Stimmung vor allem.
Ja.
Gab es da aus deiner Sicht noch Facetten, die das mit beeinflusst haben, dass die Stimmung dann wieder besser wurde?
Ne, es war halt so ein gemeinsames, ne? Es war halt so ein, einfach so ein Gemeinschaftsding, was wir damals hatten. Das ist ja jetzt auch tatsächlich 10 Jahre her, ne? Also das Ganze. Also in der weiteren Entwicklung gab es natürlich immer noch wieder Sachen, die das Ganze beeinflusst haben, wie zum Beispiel das Thema Empowerment, ne? Also Empowerment ist ja so eine Bewegung, die es so eigentlich seit 10 Jahren gut gibt. So, und ich würde sagen, das ist heute noch nicht in allen Köpfen, also gerade in Konzernen schwer umzusetzen, denn es gibt so aus meiner Sicht zwei Lager. Das eine Lager, die sagen, ja, aber ich brenne dafür und ich will, dass meine Leute eigene Entscheidungen treffen.
Sollte also jeder empowered werden? Ich finde, Jochen macht hier eine spannende Frage auf. Sollte jeder Mensch mehr Entscheidungsfreiheit bekommen? Also profitiert das Unternehmen davon, wenn Mitarbeitende erweiterte Entscheidungsbefugnisse haben? Das wird natürlich nur passieren, wenn man die richtige Motivation hat. Und genau dieser Frage hat sich vor langer Zeit der amerikanische MIT-Professor Douglas MacGregor gewidmet. Das ist wirklich ein relativ klassisches Modell. Seine XY-Theorie ist eine Führungstheorie, in der zwei unterschiedliche Persönlichkeitsbilder beschrieben werden. Auf der einen Seite haben wir den Mitarbeiter X und der ist dann eher faul und passiv von Natur aus. Dieser Mensch kann nur durch strukturierte und detaillierte Führung zur Arbeit animiert werden und muss deswegen bei seiner Arbeit streng kontrolliert werden. Person Y dagegen ist engagiert und motiviert. Sie trägt gerne Verantwortung und identifiziert sich schnell mit dem Unternehmen und ihren Kollegen. Also hier haben wir dann quasi eine Person Y und die sollten wir dann empowern und eine Person X und die sollte eher kontrolliert werden und sollte nicht so viel Entscheidungsfreiraum haben, nach dieser Logik. Ja, also Person X ist ein unsicherer Mitarbeiter oder jemand, der vielleicht auch nicht so bereit ist, viel zu leisten und dieser Mitarbeiter braucht dann Druck und Belohnungen und Vorgaben und das begünstigt dann dieses passive Verhalten und die Mitarbeiter brauchen dann wieder mehr Anweisungen. Also es ist schon fast so ein kleiner Teufelskreis. Und wiederum auf der anderen Seite haben wir dann Person Y und diese Mitarbeiter sind motiviert und selbstsicher und die brauchen dann Handlungsspielraum und das begünstigt dann das Engagement und führt dann wiederum zu mehr Eigeninitiative und Verantwortung. Der Unterschied zwischen X und Y liegt zum Teil in der intrinsischen Motivation. Das bedeutet, dass jemand meist durch seine Werte motiviert ist, im Job voranzukommen und nicht nur für den Gehaltszettel am Ende des Monats arbeitet. Stimmt das jetzt aber auch heute so? Ich denke, MacGregor hat es sich ziemlich einfach gemacht, Menschen in zwei Schubladen zu stecken. Also der eine ist intrinsisch motiviert und der andere ist nicht intrinsisch motiviert. Grundsätzlich ist ja die Frage, warum ist Y intrinsisch motiviert und warum ist X nicht motiviert? Kann ich X so einsetzen, dass seine oder ihre Werte vielleicht miterfüllt werden und eine intrinsische Motivation entsteht? Oder ist X vielleicht einfach in einem Arbeitsumfeld, das für ihn oder sie einfach nicht intrinsisch motivierend sein kann? Ja, weil das vielleicht auch gegen die Werte verstößt und so weiter oder weil man gar nichts mit den Themen anfangen kann, die am Arbeitsplatz stattfinden. Da macht Empowerment natürlich wenig Sinn. Daher macht es auch im Recruiting sehr viel Sinn, bereits jetzt darauf zu achten, ob jemand sich für den Job auch wirklich begeistern kann oder eben nicht. Dass es in der Praxis mit Fachkräftemangel und Alltagsstress aber nicht immer so mustergültig geht, ist natürlich auch klar. Trotzdem lohnt es sich, sich vielleicht darüber hin und wieder mal Gedanken zu machen, warum jemand motiviert ist und warum der andere vielleicht nicht.
Und du weißt ja, ich sage ja immer, ich will nicht nur Mitarbeitende, sondern auch Mitgestalter haben, also, weil das halt einfach wichtig ist. So, es kann nicht sein, dass nur der Chef sich irgendwas ausdenkt und alle anderen tanzen das vor oder nach, sondern es muss so sein, dass die Ideen und die Lösungen und das, was wir unseren Kunden Gutes tun können, dass das immer aus der Breite kommt. Es ist immer notwendig, dass jeder die Augen aufhält und sagt, ich habe eine Idee. Lass uns mal gemeinsam diskutieren, ob das nicht zu einer ganz großen Sache werden kann. So, und dann kann man träumen und denken und kommt voran. Und ich freue mich immer, wenn sozusagen Leute aus meinem Team kommen und sagen, ich habe eine Idee. Lass mal reden. Ich habe eine Idee. So, dann denke ich immer, wow, toll.
Ja, da macht sich ja jemand auch Gedanken. Also ich finde das total interessant. Wir hatten mal genauso dieses Thema im Workshop und dann hat eine Führungskraft gesagt, eigentlich der Chef, der uns gebucht hat, und der meinte, ja, aber was mache ich denn jetzt, wenn jemand zu mir kommt und zum Beispiel sagt, wollen wir jetzt hier in der Kantine in Zukunft nur Plastikbesteck nutzen? In Zukunft. Das ist ja eine blöde Idee, da sind wir uns doch einig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, die Idee an sich ist schon blöd, aber dieser Mensch hat sich trotzdem Gedanken gemacht und wollte mitgestalten. Und das ist ja, finde ich, allein schon eine tolle Sache heutzutage, wo viele Leute auch nur sagen, hey, ich gehe in die Arbeit, da bin ich und da will ich mein Geld verdienen und dann gehe ich wieder nach Hause. Und wenn Menschen dann wirklich diese Fähigkeit noch entwickeln, über ihre normale Arbeit hinaus noch Lösungen zu finden oder kreativ voranzugehen, das ist doch eigentlich eine tolle Sache.
Also ich finde eigentlich das Spannende dahinter, die Frage zu stellen, wo der andere herkommt und worüber er jetzt konkret gerade nachdenkt. Also bei der Plastikbesteckgeschichte hätte ich jetzt auch per se erstmal den Impuls gehabt, so ein Quatsch. Wie will man denn damit schneiden, und nachhaltig ist es auch nicht. Ja. So, aber mein zweiter Impuls war auch gleich, warum? Warum will der das? Was steckt dahinter? Was denkt er sich dabei? So, also so eine Neugierde, ne, zu erfahren, was der sich jetzt damit gedacht hat. Und möglicherweise denkt er sich damit was total Sinnvolles, was halt nicht gerade in meiner Perspektive drin ist oder in meiner Bewertung drin ist, in meiner Schublade, wo ich das jetzt reingefeuert habe. Da ist halt das jetzt gerade nicht drin. So, und wenn du dann aber fragst, warum, so, dann kommen relativ häufig Dinge zutage, dass die Leute dir dann sagen, ja, ich habe mir gedacht, wenn wir das mit Plastik beschenken, dann ist die Verletzungsgefahr nicht mehr so groß und dann können wir möglicherweise 10.000 Pflaster weniger bestellen pro Jahr. So, und dann kann ich sie wieder einfließen lassen, ob mir das jetzt mehr wert ist, als das Stück, als die Kartoffel möglicherweise richtig aufzuschneiden oder nicht.
Ich habe manchmal das Gefühl, das ist manchmal so ein bisschen angstgetrieben, ne? Wenn Leute sagen, die Ideen, die ich jetzt habe als Führungskraft, die sind richtig.
Ja, den Eindruck habe ich auch, aber wie gesagt, ich freue mich immer, wenn Leute Ideen haben, weil das mir zeigt, dass sie bei uns sind, dass sie da und dass sie auch daran Spaß haben. Mir gefällt es auch nicht, wenn jemand sagt, ich habe hier eine Idee, die müssen wir unbedingt umsetzen, genau so. So, also das finde ich jetzt auch nicht so schön, aber sozusagen jemand sagt, ich habe hier einen Impuls, lass uns mal drüber sprechen, weil so eigentlich das Sprechen und das Miteinander, das ist so das, was dann einfach das Tolle ist, weil jeder nochmal was reinwirft. Also so, und die nichts reinwerfen, ja, die werfen halt nichts rein, so, aber es ist nicht mehr so, meine Idee ist die beste, sondern es ist immer, wir finden hier gemeinsam Ideen und Lösungen für unsere Kunden. Und das ist also dieser Moment der gemeinschaftlichen Schaffung von Lösungen und Ideen, ist einfach einer, wo ich regelmäßig noch Gänsehaut bekomme.
Klasse. Wie war das jetzt? Du hast gesagt, du hast mehr auf Empowerment gesetzt, hast mehr Ideen tatsächlich auch zugelassen, bist runter quasi in Anführungszeichen von diesem Podest gegangen, hast wirklich dann wieder auf Augenhöhe mehr mitgearbeitet. Wie hat sich in der Folge in den letzten Jahren, du hast ja schon gesagt, das ist ja schon 10 Jahre her, wie hat sich das Unternehmen oder mittlerweile sind es ja die Unternehmen verändert? Wie ist die Kultur anders als damals?
Woran merkst du das? Ja, ich glaube, sie ist ganz anders und sie wird in 10 Jahren nochmal anders sein. Wir verbringen einfach viel Freizeit auch miteinander, ne? Also und auch insgesamt viel Zeit und wir haben einfach viele Sachen, die uns verbinden, haben das auch während Corona immer hochgehalten. Wir nehmen jedes Jahr am Firmenlauf teil, so, und am Anfang waren irgendwie so 5 dabei, so, und ich glaube letztes Jahr waren wir 20 Leute, die dabei waren, oder 25. Also ist ja, also unsere Unternehmensgruppe, der Unternehmensverbund hat ja ungefähr 40, 45 Angestellte. So, und es wird halt immer mehr. Also wir leisten uns seit letztem Jahr eine Unternehmens- und Kulturbeauftragte, die einfach immer auch guckt, dass wir achtsame Maßnahmen durchführen und haben zum Beispiel so Haldenbesuche, da treffen sich dann die Lust haben, morgens zum Sonnenaufgang und laufen auf irgendeiner Halde und erleben dann da gemeinsam den Sonnenaufgang. Für mich ist das zu früh, ich habe einen Biorhythmus, da bin ich eigentlich erst so um 10 ansprechbar. Deshalb muss ich mich da schon sehr weit aus der Komfortzone bewegen, um dann da den halben Sonnenaufgang mitzumachen. So, aber manchmal gibt's auch Sonnenuntergang und dann bin ich natürlich dabei. So, und ich nehme an ganz vielen Sachen teil, egal ob ich da Lust zu habe oder nicht. Also an der Sache an sich, weil ich einfach ein tolles Team habe. Ne, und es mir einfach Spaß macht, die Menschen in meinem Team zu sehen, mit ihnen Zeit zu verbringen und sozusagen das Leuchten in ihren Augen zu sehen und auch gemeinsam Erlebnisse zu schaffen, von denen wir dann, wenn wir zusammenarbeiten, auch zehren können, weil wir sagen, hey, hier haben wir zusammen gekocht, hier standen wir zusammen, haben das Risotto gerührt und jeder hat mal den Kochlöffel 10 Minuten gehalten. So, und da entstehen einfach tolle Momente. So, und es gibt immer wieder gemeinsame Ideen, was wir alles so machen können, und dann machen wir das auch. Also es ist ja viel Herzblut drin. Das ist mehr als so ein Arbeitsverhältnis. So, wir mögen uns.
Ja, also das ist, glaube ich, zum einen das, was du gerade gesagt hast, was ich so schön finde, dass der Zusammenhalt deutlich besser geworden ist, die Kultur, man arbeitet zusammen, man verbringt auch Zeit dort, wo man es eigentlich nicht müsste. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass man gut zusammenarbeitet. Auf der anderen Seite hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, dass ihr auch in den Ergebnissen besser dasteht als damals.
Es schwankt natürlich immer ein bisschen so, aber tatsächlich waren wir am Anfang bei null so, und mittlerweile haben wir, glaube ich, in den letzten 17 Jahren 100 Millionen Ergebnis gemacht mit unseren Leuten. Also das ist schon gut so, und die ersten 7 Jahre waren wir so um die 1-Million-Grenze, ne? Also die letzten 10 Jahre werden wir irgendwie so um die 90 Millionen Ergebnis gemacht haben. Aber das ist ja nur eins, ne? Ergebnis ist ja letzten Endes, wir leben von Investitionen, und wenn wir vorne mehr rein investieren, dann können wir hinten mehr Ergebnis machen. Also das ist es aber, also das ist nicht allein so mein Antrieb, weil das einfach eine Abhängigkeit zu Investitionen und dann was eben rauskommt. Aber das, was mir einfach viel bedeutet, ist so, dass die Leute, die bei mir arbeiten oder die bei uns im Unternehmen oder die mit mir zusammenarbeiten und Werte schaffen und Nutzen vor allem schaffen, dass die Spaß haben. Mhm. So, dass sie einfach ein gutes Umfeld haben und dass die bei uns bleiben, so lange, wie sie sagen, ich habe hier Freude, mich einzubringen. So, und das versuche ich jeden Tag rauszukitzeln und die Menschen einfach mit voller Wertschätzung und auch mit viel Liebe so zu behandeln, dass sie sagen, ich fühle mich hier wohl. So, und ich bin auch hier bereit, die eine oder andere Extrameile zu gehen. Ich kann mich aber auch mal fallen lassen, weil in dem Moment werde ich von meinem Team aufgefangen. Also wenn es mir schlecht geht, dann habe ich auch eine Versicherung. So, ich kann auch mal, es gibt auch irgendwelche, ab und zu irgendwelche persönlichen Umstände in der Familie, und dann wird da jemand krank, und dann muss der Partner, der bei uns arbeitet, muss dann die Kinderbetreuung sicherstellen, so, und dann geht das alles nicht so, und dann kriegt er natürlich die entsprechende Hilfestellung von uns dazu und sagt, ja, mach das so, wie das für dich richtig ist, und wenn du wieder kannst, bist du wieder da. So, und meistens reicht schon dieses Versprechen und dieser Rückhalt. Das ist so das, was mir der CEO damals gegeben hat. Ich stehe hinter ihm. Das reicht aus, und die Leute bringen trotzdem volle Leistung. So, einfach weil sie wissen, dass sie jemanden im Rücken haben und dass sie jetzt auch mal nur halbe Kraft fahren könnten, aber sie machen es nicht, sondern es ist die Versicherung, die sie im Hintergrund haben. So, und sie könnten es auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Versprechen mache oder sage, mach so, wie du kannst, so in der Erwartung, dass er dann 100% arbeitet. Das ist es nicht. Sondern wenn der dann sagen würde, ich bin eine Woche raus, so, und er würde seine Arbeitszeiten aufschreiben, wäre für mich auch okay. Also es ist einfach so, die Menschen sollen sich so verhalten, wie sie glauben, dass es gut für sie, aber natürlich auch für uns als Organisation ist, weil sie dann einfach wissen, auch in der Not ist mein Chef für mich da. Oder mein Arbeitgeber oder meine Organisation oder die Gemeinschaft.
Sind es dann diese Facetten, dass ihr zum einen sagt, ich sehe den Menschen auch hinter der Arbeitsressource, die ich regelmäßig habe, zum einen?
Ja, viel mehr. Genau. Viel mehr. Also an erster Stelle steht für mich der Mensch und stehen die Beziehungen, die ich beeinflussen kann, mit den Menschen, die bei uns arbeiten. So. Also das, meine Frage an mich ist immer, was kann ich tun, um die Menschen gut zu verstehen, mit denen ich auch arbeite, und wie kann ich ihnen optimale Bedingungen schaffen, dass sie das tun können.
Hast du dadurch auch das Gefühl, dass Leute, wenn sie etwas nicht können oder wenn es ihnen damit nicht so gut geht, in diesem Wissen, dass sie ja auch sagen können, es geht mir gerade nicht so gut, ich kann gerade nicht so leisten, dass sie dann auch offener zu euch kommen können und das offener kommunizieren können?
Ja, ich habe relativ häufig, mache das auch tatsächlich, dass ich mit Mitarbeitenden, die jetzt nicht mir direkt unterstellt sind, dass ich mit denen essen gehe. So, und manche lassen sich auch Termine geben, ne? Also es gibt einige, die kommen zu mir und wollen jedes Jahr einfach nur quatschen. Dann gibt es auch manche, die wollen sich einfach nur über ihren Chef beschweren. So. Und es gibt manche, die einfach auch irgendwie gerade unzufrieden sind. Oder damals, neulich hatte ich mal eine Kollegin bei mir, die saß dann auf dem Sofa, weil ich sie angesprochen habe, weil ich gesagt habe, was ist denn los mit dir? Du siehst irgendwie traurig aus. Hatte ein großes Meeting mit allen so und die hatte nur die Mundwinkel nach unten gezogen. Da habe ich gesagt, was ist denn los mit dir so? Und dann schrieb sie mir, ja, heute ist nicht so ein guter Tag. Und dann habe ich gefragt, willst du mal kommen? So, und dann kam sie und dann hat sie halt erstmal so 10 Minuten auf meinem Sofa geweint. So, und dann war halt auch okay. Aber war ein schöner Moment für mich. Es hat mich sehr berührt. So, es hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Auf was mitgeweint.
Was denkst du, ist das das, was du wirklich so im täglichen machst? Was sind so diese kleinen Dinge, die dazu führen, dass die Leute so offen sind, auch mit dir? Häufig hat man ja eher Angst oder Sorge, wenn man einen Chef hat, dass man sich da auch so öffnen kann. Was machst du, dass die Leute sich wirklich trauen, auch so offen zu sein?
Ich glaube, ich bin sehr aufmerksam und gucke mir an, wie es den Leuten so geht in meinem Team. Bin sehr bei denen. Also ich gucke sie mir an, gucke, ob sie heute anders sind, als sie gestern waren. Also nicht immer so, aber mir fällt das auf. Ich bin schon bei meinen Leuten und gucke mir an, wie es ihnen geht. So, und frage auch mal nach. Aktiv. So, und auch nicht bei jedem so, aber also bei allen, die mir so auffallen, oder ich habe ja auch Meetings mit Leuten, ich habe ja jetzt nicht nur mit Abteilungsleitern und Führungskräften Meetings, sondern auch dann irgendwelche Arbeitsmeetings, und da gucke ich mir dann die Leute an. So, und dann biete ich halt meine Hilfe an, möglicherweise, oder stelle auch einfach nur die Frage, wie geht's dir?
Und das bleibt so stark im Kopf. Ich hatte bei meinem ersten Werkstudentenjob damals, das ist jetzt schon 15 Jahre her, irre, da hatte ich einen Chef und dieser Chef, ich war damals echt ein bisschen gestresst so an dem Tag und der hat das erlebt und hat sich das angehört und ich hatte kaum mit ihm zu tun, sondern nur mit den anderen Kollegen und er hat sich Zeit genommen, hat sich wirklich mit mir dann 1,5 Stunden hingesetzt und hat gesagt, hey, ich merke das, dass du diesen Stress hast. Ich merke das an der Art und Weise und wie kann ich dir denn helfen, dass es besser wird? Wie kann ich dich denn da unterstützen? Und das war so intensiv, diese Erfahrung, weil ich das davor noch nicht so oft erlebt habe, dass es immer noch bei mir im Kopf war.
Ja, wenn ich keine Zeit habe, dann frage ich meistens, wollen wir mal essen gehen? So, weil dann bist du halt raus aus dem Betrieb, so, und kannst mal in Ruhe, und dann lade ich zum Essen ein, so, und dann essen wir was, und dann dauert es meistens 1,5 Stunden, und dann sind die meistens alle wieder okay. So, und wenn ich halt Zeit habe, dann sage ich, lass uns mal eben kurz unterhalten, so, was denn los ist. Sage ich denen halt, hier bei Teams kannst du ja auch immer gute Chatnachrichten absetzen, dann sage ich, freue mich, dass du wieder lachst. So, wenn die dann lachen. So, und dann freuen die sich auch noch mal mehr. So, also ich verhalte mich einfach, glaube ich, nett zu den Menschen, mit denen ich arbeiten darf.
Einfach menschlich, einfach interessiert. Ich glaube, so ein klassisches, wie geht's dir, wenn wir das in der Früh immer hören, da sagt man dann meistens so automatisch gut, weil es ganz selten eigentlich wirklich so gemeint ist.
Ja, deshalb stelle ich aber auch nicht die Frage, wie geht's dir, sondern ich stelle immer die Frage, wie fühlst du dich?
Und das hat tatsächlich auch andere Ergebnisse, ne?
Ja, also fühlen ist ja was anderes als gehen.
Stimmt.
Ne?
Oh, ein guter Punkt. Ich glaube, ich probiere das tatsächlich jetzt auch mal mehr. Wie fühlst du dich zu fragen, statt wie geht's dir?
Ganz oft so. Und ich denke das auch dann in dem Moment. Ich denke in dem Moment, wo ich schreibe, wie fühlst du dich? Markus, wie fühlst du dich gerade? Dann denke ich wirklich dann nicht, das ist nicht so eine Floskel, sondern denke ich, wie fühlst du dich gerade? Das ist anders. Dann ist es auch im Prinzip schon eine Frage an mich selbst immer, ne? Wie fühlst du dich gerade? So, weil ich ja darauf gefasst sein muss, dass die Leute, also die meisten Leute sind ja auch sehr höflich, und die beantworten, naja, mir geht's heute ganz gut und so und ich habe dies und das. Und dann sage ich immer, ja, mir geht's auch ganz gut, ich habe heute schon dies und das Tolles erlebt. So, also meistens verstärke ich das noch positiv.
Ich glaube, also wirklich, ich probiere das jetzt mal aus, genau wie du gesagt hast, und dann werde ich dir mal in den nächsten Monaten Feedback geben, ob das bei mir auch so ein gutes Ergebnis hat. Aber ich glaube, das ist echt eine gute
Aber
Sache.
Ich glaube, also was wichtig ist, nicht nur zu fragen, wie du dich fühlst, sondern die Antwort zu kommentieren und bei dem Kommentar nochmal eine Verstärkung mitzugeben.
Jetzt hast du gesehen, es hat sich wahnsinnig viel geändert. Wenn du jetzt 10 Jahre zurückschaust, was würdest du nochmal anders machen als damals?
Ja, die Frage, da denke ich ja immer an die beiden Alten.
Von der Fehlmann-Werbung.
Von der Fehlmann-Werbung, die am See sitzen. So, und tatsächlich, ehrlich, ich könnte einer von denen sein, ne? So, weil ich glaube, ich würde alles genauso machen, wie ich es vorher gemacht habe. Du brauchst die Fehler, ne? Du brauchst einfach die Fehler, um dich persönlich zu entwickeln und um dich einfach gut zu entwickeln und glücklich zu werden. Also, und du bist selber dafür verantwortlich, glücklich zu werden. Das kann dir keiner abnehmen. So, und du kannst auch nicht dein Glück in anderen finden. So, da glaube ich gerade ganz fest dran. So, und heute bin ich zum Beispiel jetzt heute an diesem Tag bin ich sehr glücklich, weil ich viele tolle Gespräche und Meetings schon hatte mit ganz wundervollen Menschen aus meinem Team, aber auch extern. So, und ich habe diesen wundervollen Podcast, auf den ich mich mit dir sehr gefreut habe. So, und heute Nachmittag habe ich auch noch schöne, spannende Termine vor mir. So, ich weiß einfach, das wird ein großartiger Tag für mich. So, und ich glaube einfach, das war mir früher vielleicht nicht so klar. Also früher habe ich immer gedacht, es geht um Anerkennung, Wertschätzung von außen, dass du dies und das und jenes bekommst und so. Aber letzten Endes ist es am allerwichtigsten, dass du dir selbst gerecht wirst und dass du mit dir sehr, sehr zufrieden bist. Und das bin ich.
Also dass es mehr von innen kommt und nicht so diese Themen.
Ja, das ist mehr, dass man nicht so ins Außen geht, sondern und nicht so sich auch von außen treiben lässt, sondern dass man eigentlich oder dass ich mehr auf das Wert lege, was mir wichtig ist, so, und das sind die Menschen, die Beziehung und das, was dahinter steckt. Ich interessiere mich wahnsinnig für Menschen, wie sie denken, warum sie die Dinge so tun, wie sie sie tun, einfach was dahinter steckt, so diese Geschichten dahinter, das interessiert mich viel mehr als jetzt die Sache an sich, die wir tun.
Also das, so. die Bedürfnisse.
Also tatsächlich, mich interessiert tatsächlich, was die Menschen fühlen. So, um dann auch für mich zu gucken, was kann ich für mich da mitnehmen. So, also ich mache das ja auch, um mich selbst nochmal weiterzuentwickeln oder eben nochmal andere Perspektiven einnehmen zu können und zu sagen, ja, das habe ich auch schon mal gesehen.
Das würde mich jetzt interessieren.
So ist
wann
das.
Wann hat das wirklich angefangen? Weil ich glaube damals, also wie du gesagt hast, wenn ich Chef bin, dann kann ich meine eigenen Sachen treffen. In welcher Situation hat das wirklich angefangen, dass du gesagt hast, jetzt interessiert mich das mehr, jetzt ist es für mich noch mehr in der Beschäftigung geworden? War das wirklich bei diesem Wandel oder
nee,
später?
Nee, weiß nicht, das war später, würde ich sagen. So, also als ich bei EOS angefangen habe, war ich 30, jetzt bin ich Ende 40. Irgendwie so zwischen 30 und 40, da war es nicht so sehr daran, über meine Gefühle klar zu werden, sondern da habe ich gemacht, weil ich einfach die Überzeugung hatte, dass das, was ich da tue, wirtschaftlich guten Erfolg bringt, dass Zahlen das Nonplusultra sind und das Wichtigste überhaupt und dass man sich nur anstrengen muss und dass man alles erreichen kann, wenn man es auch nur will, so und so weiter und so fort. Also das war so eher waren so meine Glaubenssätze. Heute kann ich nicht sagen, dass das im Wesentlichen sich total verändert hat. Ich glaube immer noch, dass wenn man fleißig ist und dass wenn man sich gut vorbereitet auf Termine, dass man dann gut abliefern kann, gut delivern kann. Aber ich glaube nicht, dass die Zahl das Entscheidende ist am Ende des Tages, sondern es sind immer die Menschen, die es machen. So, und da ist halt die Frage, warum machen die das? So, warum machen die das? Und ich habe für mich identifiziert, dass sie wenn Menschen Dinge aus Überzeugung und aus Freude tun, dass sie besser machen. So, und macht das aber jetzt nicht wieder hinten raus, um das Ergebnis in die Höhe zu treiben, sondern es ist eher die Folge dessen, dass die Leute sagen, ich sehe dann Nutzen in meinem Wirken und deshalb mache ich das so und so. So, und das möchte ich. Ich möchte einfach Nutzen schaffen. Ich persönlich möchte Nutzen schaffen und ich möchte auch, dass meine Leute Nutzen schaffen.
Also das ist einfach eine Folge davon, dann am Ende des Tages.
Ergebnis ist die Folge von sich wohlfühlen, gut miteinander kommunizieren zu können, Nutzen zu schaffen.
Das ist doch eigentlich eine schöne Sache, oder?
Genau, Ergebnis ist nur die Folge. Ergebnis kann nicht der Motivator sein.
Jochen sagt also, die Mitarbeiterzufriedenheit und die Art, wie man zusammenarbeitet, ist eine Basis dafür, dass die Ergebnisse am Ende des Tages auch reinkommen. Woran liegt es aber, dass jetzt wirklich Jochen mit seiner Kultur der Mitgestaltung und der Zufriedenheit auch diesen finanziellen Erfolg mitnimmt? Zu diesem Thema, wie Mitarbeiterzufriedenheit und Engagement zusammenhängen, hat das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Gallup einige Untersuchungen gemacht. Mitarbeitende mit einer hohen Zufriedenheit haben meist auch ein höheres Mitarbeiterengagement. Und Engagement ist eine Schlüsselkomponente der Mitarbeitererfahrung. Man kann sagen, dass es das wichtigste Unternehmensgut ist, da so viele andere Vorteile darauf zurückzuführen sind. Laut einer Gallup-Studie sind weltweit nur 20% der Mitarbeitenden hoch engagiert. Und das hat wiederum einen Einfluss auf die Mitarbeiterbindung. Bei Teams mit geringem Engagement ist die Fluktuationsrate um 18-43% höher als bei hoch engagierten Mitarbeitenden. Von den Kosten für das Recruiting bis hin zu Produktivitätsverlusten während der Einarbeitungszeit kann die Einstellung neuer Mitarbeitenden erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. In Anbetracht dieser Zahlen ist es nur logisch, dass Arbeitgeber die Talente, die sie bereits haben, halten möchten. Die Investition in die Mitarbeitererfahrung ist also eine, wenn nicht sogar die beste Möglichkeit, das zu erreichen. Aber nicht nur das. Untersuchungen zeigen auch, dass engagierte Teams bis zu 18% produktiver sind. Und dies ist gut fürs Geschäft, denn sie führt zu höherer Rentabilität, besserem Kundenservice und einer erhöhten Mitarbeitermoral. Außerdem ist die Produktivität nachhaltiger, wenn sie mit einer Investition in das Gesamterlebnis der Mitarbeitenden verbunden ist und nicht von den Arbeitgebern aus rein finanziellen Gründen in Betracht gezogen wird. Und auch die Kunden sind glücklicher, denn engagierte Mitarbeitende können entscheidend dazu beitragen, das Kundenerlebnis zu verbessern. Studien zeigen, dass Unternehmen mit hoch engagierten Belegschaften über einen Zeitraum von 7 Jahren ein 2,5-mal höheres Umsatzwachstum verzeichnen konnten als Unternehmen mit einem niedrigen Engagementniveau. Untersuchungen von Gallup zeigen auch, dass hoch engagierte Teams eine bis zu 10% höhere Kundentreue und ein höheres Kundenengagement verzeichnen können. Und das gibt den Firmen einen Vorsprung. Unternehmen, die in Mitarbeitererfahrung investieren, übertreffen diejenigen, die das nicht tun. Laut einer Analyse von 250 Unternehmen sind sie ganze 4-mal rentabler als ihre Wettbewerber. Und ich denke, das zeigt ein bisschen, warum Jochen schon recht hat mit diesem Punkt, dass er sagt, die Basis ist ein gutes Miteinander, Spaß an der Arbeit und ein gewisses Engagement. Und das ist doch eine wunderbare Sache für unser aller Arbeit.
Die intrinsische Motivation muss woanders herkommen, kann nicht im Geld liegen.
Und das macht es wahrscheinlich so wahnsinnig kompliziert in Teams, dass man nicht den schnellen Weg zum Ergebnis bekommt für viele Leute, die das ja anstreben, sondern das ist, was ja eine sehr schöne Sache ist, dass es darum geht, ein schönes Miteinander zu bauen und das, was man ursprünglich wollte, eigentlich dann das Ergebnis auf eine natürliche Art und Weise kommt.
Ja, genau. Ist ein langer Prozess und du brauchst halt so eine dienende Führung auch, ne? Mhm. Also du musst halt auch gucken, was braucht dein Team, was brauchen deine Leute, um gut performen zu können. Und damit meine ich jetzt nicht Bleistift, PC und Handy, sondern was brauchen die an Liebe, Herzlichkeit, Freundschaft, Begleitung, Unterstützung, Versicherung, also an Rückversicherung, Halt. So, was brauchen die Menschen, um sich wirklich wohlzufühlen und zu sagen, ich bin hier in einem geschützten Bereich, ohne das auszunutzen? Ne? Also du kannst ja auch sagen, hier, mein Chef steht immer hinter mir bei jedem Scheiß, den ich mache. So geht's natürlich nicht. Das hat auch irgendwie Grenzen. So, sondern du musst natürlich auch selber dich einbringen und sagen, ich bin bereit, das alles zurückzugeben. Aber ich persönlich gebe gerne in mein Team das ein, was ich mir wünschen würde, was die anderen auch gerne tun dürfen.
Jetzt haben wir viel zurückgeschaut heute und jetzt habe ich natürlich Lust, mit dir auch noch einen Blick in die Zukunft zu wagen. Zum einen wird die Zukunft für dich ja sehr, sehr schön, weil du bist Vater. Zum anderen hat natürlich auch die Zukunft der Führung einige Herausforderungen, die kommen, weil wir erleben jetzt im Moment, wandelt sich ja sehr viel, auch technologisch. Wo siehst du im Moment so die Herausforderungen für Führung in der Zukunft?
Ja, also Papa werden ist tatsächlich eine Sache, da freue ich mich drauf. Glaub auch, dass ich das gut machen werde, weil das mit Liebe und Herzlichkeit sicherlich auch ein guter Ansatz ist, einen guten Menschen sozusagen für die künftige Welt zu entwickeln. Aber ansonsten Führung wird weiterhin so, also die nächsten 10, 20 Jahre wird das weiterhin so gehen, dass du halt in der breiten Menge, in dir gemeinsam im Team Sachen überlegst, dass du mehr bereit bist, die Dinge zu teilen. Auch ESG hatte ja anfangs gesagt, dass wir uns da schon ein paar Jahre mit beschäftigen, hat ja auch sehr soziale und auch gemeinschaftliche Komponenten drin. Und es geht insgesamt darum, mehr zu teilen, so Wissen zu teilen und nicht mehr so ein Silo-Denken aufzubauen und nicht mehr zu glauben, wenn ich jetzt mein Wissen preisgebe, dann verliere ich Macht oder so. Ich glaube, dass das was ist, was also jetzt nicht mehr in die Zeit passt. Also vielleicht nicht Blödsinn ist, aber es passt nicht in die Zeit, weil alles, was du siehst, die Leute, ich glaube, die jungen Menschen, die brauchen nicht mehr alle ein Auto. Mhm. So, wenn du jetzt mal ins Autobeispiel reingehst, früher war das normal, dass jeder Haushalt mindestens zwei Autos hatte. So, heute sagen die, ja, ich kann ja auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder ich kann ja auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder ich kann auch mit dem E-Scooter fahren oder ich kann auch mir so ein Share-Auto leihen, weil ich jetzt mal irgendwie eine große Fahrt habe und ansonsten brauche ich das Auto nie. Es ist einfach, die Menschen sind mehr bereit, Dinge miteinander zu teilen. So, und ich glaube, dass das insgesamt mehr stattfinden wird. Und jetzt auch schon stattfindet, nicht nur auf materielle Dinge bezogen, sondern auch auf Wissen, auf Erfahrung und dass damit eine schöne Kultur der Gemeinschaft entsteht. So, weil wir gemeinsam uns was überlegen, was für uns alle Nutzen schafft. So, und dahin wird die Führung auch gehen müssen, dass sie eben das entsprechend unterstützt und sagt, die Führung gibt nur den Rahmen, aber alles, was sich in dem Rahmen bewegt, das kann sich das ganze Team ausdenken.
Also, dass man, den Begriff finde ich ja sehr schön, den hast du ja schon häufiger verwendet, dieses dienende Führen, was man ja auch so in den agilen Führungsstilen jetzt im Moment ganz stark sieht, dieses, ich gebe den Rahmen, ich unterstütze euch, damit ihr wirklich gut leisten könnt. Hast du das Gefühl, dass das auch in der Zukunft weiterhin so prosperiert?
Ja, teils. Also ich jetzt nachdem wir Empowerment seit ein paar Jahren fördern, würde ich sagen, es klappt bei vielen gut, aber bei manchen auch nicht so gut. Das ist so ein bisschen so eine Typsache, so glaube ich. Ich glaube, manche brauchen einfach auch so ein bisschen die Vorgabe, was sie wie tun müssen. So, und brauchen irgendwie standardisierte Prozesse, aber es gibt eben auch sehr viele Leute, die sagen, ich habe eine Idee. Mhm. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein flexibles Vorgehen braucht, so, weil du brauchst solche Menschen und solche Menschen, so. Manchmal ist es auch einfach gut, wenn jemand keine Idee hat, sondern einfach nur den Standardprozess abwickelt. Hm. Also ohne die Frage zu stellen, so, wenn es natürlich irgendwie quer läuft, wäre es natürlich schon toll, wenn dieser jemand auch sagen würde, der Standard ist jetzt gerade nicht mehr erfüllbar oder so und wir müssen da irgendwie ran, aber ich habe jetzt selbst keine Idee, so wie wir es machen könnten und dann sich Hilfe holt zu jemandem, der eine Idee haben könnte. So, aber dem Grunde nach, glaube ich, ist es insgesamt flexibler, du wirst mehrere Modelle haben.
Ja, absolut.
Also du wirst nicht ein rein agiles System haben, sondern du wirst mehrere Modelle haben, auch die nächsten Jahre. Ich glaube nur, dass die kreativen Prozesse die sind, wo viele Menschen zusammentreffen und Ideen teilen. Mhm.
Ja, also es wird, glaube ich, auf alle Fälle extrem spannend werden, was die Zukunft so bringt. Und ich hoffe, wir hören uns auch in der Zukunft noch ganz, ganz häufig.
Sicher, Markus, du bist ja sozusagen, zu dir komme ich ja immer wieder gerne, weil du ja auch immer wieder gerne zu mir kommst. So, und ich freue mich immer, wenn wir uns treffen oder sehen. Ich hoffe, du kommst auch wieder zur Expo Real. Mhm. Dieses Jahr, da werden wir auch sein. Und dann haben wir das große Glück, uns mindestens zwei oder dreimal im Jahr zu sehen.
Das stimmt. Und vielleicht ja auch demnächst. Ich bin ja demnächst auch mal in NRW unterwegs. Ich bin in Aachen. Vielleicht machen wir da einen kleinen
Ja, genau.
Ausflug.
Komm,
Vielleicht treffen wir
kommst
uns.
du, komm, kommst du vorbei in Mülheim an der Ruhr? Wir haben einen leckeren Kaffee und wenn du willst, lade ich dich natürlich auch gern zum Essen ein.
Sehr, sehr gerne.
Muss ja nur 90 Minuten Zeit nehmen.
Die habe ich auf jeden Fall. Also für dich auf jeden Fall. Super. Jochen, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Es war wahnsinnig ereignisreich und erkenntnisreich auch für mich, was ich da jetzt alles erlebt habe und was ich tatsächlich gelernt habe. Und dass es, glaube ich, auch so die kleinen Dinge sind, die man im Alltag tut, die wahnsinnig dazu beisteuern. Es ist, glaube ich, immer schöner, dass ich bei den Leuten, die ich jetzt hier quasi auch anfrage, weil ich sie ja meistens sehr, sehr schätze, meistens mittlerweile wirklich ein tolles Muster erkennen, was zu guten Kulturen führt. Und ich hoffe, wir sehen uns noch häufig wieder. Genau.
Absolut gerne. Also ich fand es total toll. Ich glaube, so mein Fazit aus dieser Folge wäre, man muss mit dem Herzen dabei sein und eine Idee haben und dann wird alles gut. Also vielen Dank für die Einladung. Es war schön.
Was kannst du jetzt aus dieser Folge mitnehmen? Aus meiner Sicht sind es vor allem drei Punkte. Punkt 1 ist, dass man einen Blick mal darauf wirft, dass wenn du eine schwierige Situation hast und zum Beispiel mit viel Kritik konfrontiert bist, dass du zum einen bei dir selber schaust, was kannst du verändern, um die Situation zu verbessern, also dein Verhalten, deine Situation, aber natürlich auch, wie ist mein Umfeld? Habe ich jetzt ein Umfeld voller Menschen, die es wirklich auch gut mit dem Unternehmen, gut mit mir meinen, die mich konstruktiv kritisieren? Oder habe ich hier wirklich einen Bad Apple, der nicht konstruktiv ist? Die zweite Sache, die du mitnehmen kannst, ist, dass Mitarbeiterzufriedenheit kein reines Thema des bequemen, schönen Miteinanders ist und dass man sich da ein bisschen besser fühlt, sondern es ist wirklich auch ein Thema des Endergebnisses des Unternehmens. Ist ein Unternehmen rentabel oder ist es das eben nicht? Und deswegen ist das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterengagement so wichtig. Und Jochen Prinz ist da ja wirklich ein lebendes Beispiel dafür. Der dritte Punkt, den du mitnehmen kannst und den ich auch mitgenommen habe, ist das Thema, wie stark kleine Formulierungen schon darin unterstützen können, dass sich Menschen wohler fühlen und dass sich Menschen auch eher trauen, offen zu dir zu sein. Und das ist wirklich auch eine Sache. Zum einen kaufe ich ihm das voll ab, weil er wirklich auch von Anfang an, von unserer ersten Begegnung her, wirklich auch so war und so mit mir darüber gesprochen hat, dass er das mittlerweile wirklich unter Führung versteht. Und ja, also das ist aus meiner Sicht wirklich eine tolle Sache. Dieses, wie fühlst du dich statt diesem, wie geht's dir, das macht auch emotional, wenn man sich das überlegt, schon einen ganz großen Unterschied. Also vielen Dank, dass du die Folge angehört hast, auch bis hierher. Falls du mal Lust hast, dich mit mir auszutauschen, falls du mal Bock hast, bei dir einen Workshop zu machen, über die Kultur deines Unternehmens zu reden, einfach mal unverbindlich und mal zu schauen, wie man da zusammenkommen könnte, dann schreib mir gerne eine Mail an hello@modernmind.de. Und natürlich auch, wenn du Feedback hast zur Folge, wenn du selber vielleicht Gast werden möchtest, wenn du Ideen für Gäste hast, wenn du sagst, ich kenne da ganz inspirierende Führungspersönlichkeiten, Markus, die würden super gut bei dir reinpassen, dann kontaktiere mich da und ich bin total gespannt, was daraus wird. Schlussendlich freue ich mich natürlich über ein Abo und über eine gute Bewertung. Dieser Podcast ist ja immer noch am Anfang. Er ist sehr, sehr viel Aufwand, das kann ich tatsächlich sagen, von der Skripterstellung bis zur Planung, bis hin zur Aufnahme und zum Schnitt. Deswegen würde ich mich da wirklich sehr freuen, wenn du ihn teilst, wenn du ihn vielleicht auch Leuten schickst, die sich dafür interessieren könnten. Ich bin da selber total stolz drauf. Ich glaube, das ist ein cooles Projekt. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge, dass sie wieder genauso spannend wird. Bis dahin und tschüss.